Er aber sprach: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß es ihm zum Eigentum zu geben und seinen Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott sprach aber so: Sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land, und man wird ihn knechten und übel behandeln 400 Jahre lang. Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag, und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Patriarchen. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm, und er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und die Abstammung Josefs wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und seine Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte. Dieser handelte arglistig gegen unser Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, damit sie nicht am Leben blieben.
Da möchten wir unsere Bibeln aufschlagen in 1. Mose Kapitel 37. 1. Mose Kapitel 37. In Versen 1 bis 11 sehen wir eigentlich so die Kindheitsgeschichte von Josef, oder wie er als Teenager war und wie die Dynamiken waren in der Familie. Und wir werden noch einen kurzen Hinweis darauf machen, aber wir lesen von Vers 12 an bis und mit Vers 36, also bis zum Ende des Kapitels. Aber bevor wir das Wort Gottes hören, möchten wir noch beten. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir erheben unsere Seelen zu dir, o großer Gott. Und wie wir gesungen haben, ist unser Verlangen nach dir gerichtet. Wir sehnen uns, o großer Gott, bei dir zu sein und zu wissen, wer du bist und was dein Wille für uns ist. Und Herr, du weißt sehr wohl, wie oft die Sünde oder Ablenkungen oder einfach auch andere Dinge, sei es auch vielleicht Schmerzen oder Schwierigkeiten oder Müdigkeiten, uns ablenken von deinem Wort oder sogar dein Wort irgendwie vernebeln, Herr, und dunkler machen. Aber wir möchten dich bitten und anflehen heute Morgen, dass du uns Einsicht gibst in dein Wort, sodass wir wissen, wer du bist und wie treu du bist, und dass wir mehr und mehr lernen, auf dich zu vertrauen. Amen. 1. Mose 37, Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Da sprach er zu ihm: Geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde, und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron, und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach: Was suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete: Sie sind von hier fortgezogen. Denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander: Seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen: Ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach: Wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Tragakant, Balsam und Ladanum. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge, und diese brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach: Der Knabe ist verschwunden, und ich, wo soll ich hin? Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut, und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen: Das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach: Es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach: Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Wie ich bereits erwähnt habe, die ersten 11 Verse berichten uns davon, wie die Familiendynamik im Hause Jakobs war, wie die Situation im Hause Jakobs war. Und zwar wird uns berichtet, wie Josef vom Vater geliebt war. Er war der Lieblingssohn von Jakob, bevorzugt von Jakob. Und das war natürlich nicht gut. Und das Tragische ist, dass Jakob eigentlich genau das Gleiche weiterfuhr, was sein eigener Vater getan hat. Genau das Gleiche. Das gleiche Muster hat er weitergefahren in der Familie. Und das andere, was wir in den ersten Versen auch sehen, in den ersten 11 Versen, ist, dass die Brüder Josef hassten. Sie hassten Josef. Mit einem abgrundtiefen Hass. Sie konnten ihn nicht mal begrüßen, wird uns in diesen Versen berichtet. Sie konnten ihn nicht mal in die Augen schauen. Vielleicht kennen wir das manchmal auch, wie wir Mühe haben, Leute in die Augen zu schauen, die uns etwas vielleicht angetan haben, oder auf diese Leute sind wir neidisch, wie das auch bei den Brüdern von Josef war. Nun, und das andere, was wir sehen in den ersten 11 Versen als eine Einleitung, ist, dass Josef in dieser Familie aber richtig handelte, grundsätzlich. Manchmal wird gesagt, er war ein bisschen ein verwöhnter Bengel. Ich glaube das nicht. Und zwar glaube ich es nicht, weil er diese Träume erzählen musste, die er hatte. Er hatte ja zwei verschiedene Träume. Das war das Wort Gottes, das waren Prophetien. Und ein Prophet ist gebunden, dem Volk Gottes das Wort Gottes weiterzugeben. Und wenn es heißt, dass er manche Dinge erzählte, das Schlimme, das den Brüdern nachgesagt wurde, dann ging es nicht darum, um einfach so Kleinigkeiten weiterzuerzählen, sondern wirklich üble Dinge, die die Brüder getan haben. Und das ist die Dynamik im Hause Jakobs. Aber ich habe bereits diese Träume erwähnt. Und in diesen Träumen wird Josef eine glorreiche Zukunft prophezeit. Dass er eines Tages ein Herrscher sein wird. Ein Herrscher über seine Brüder und über seine Eltern. Dass er regieren wird mit unglaublichen Bildern. Vers 9, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Aber obwohl er solche Träume hatte, was geschieht nun in den Versen 12 bis 36? Wir sehen nichts davon, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Josef wird in einen Albtraum hineingestürzt. Nicht in einen schönen Traum, diese schönen Träume, die er hatte, dass er eines Tages regieren wird. Nein, er wird in einen Albtraum hineingestürzt und ging durch bittere Verzweiflung. Nun, das ist hier nur implizit, wir können uns das vorstellen, wie sich Josef vielleicht gefühlt hat, wie seine Brüder ihn verkaufen wollten, zuerst töten wollten. Aber ein bisschen später wird es uns sogar explizit gesagt, wie sich Josef in dieser Situation fühlte. Und das wird uns gesagt aus dem Munde seiner Brüder. Kapitel 42, Vers 21 heißt es, denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte, wir aber hörten nicht auf ihn. Können wir die Stimme von Josef hören, wie er sie anflehte in dieser Situation, als er in diesem Albtraum war, obwohl er diese herrlichen Träume hatte? Und was wir hier sehen, was wir so oft in der Heiligen Schrift sehen, ist, dass das Volk Gottes oder auch Einzelpersonen unglaubliche Verheißungen haben, von einer unglaublichen Herrlichkeit, aber die Umstände sehen genau anders aus. Völlig entgegengesetzt zu den großen Verheißungen. Und es scheint so, weil wir das immer wieder in der Schrift sehen und lesen, dass wir das auch immer wieder hören müssen. Weil wir immer versucht sind, wenn die Umstände anders aussehen als das Wort Gottes, dass wir unseren Blick auf die Umstände richten, auf die Schwierigkeiten, auf die Nöte, auf das Leiden, das auch wirklich hier ist. Aber dann nur auf das uns fokussieren und das Wort Gottes vergessen oder vielleicht gar nicht mehr wirklich glauben. Und nun wollen wir mit diesem Beispiel von Josef sehen, wie das Wort Gottes dennoch auch immer wieder eintritt. Und auch wenn es Albträume in unserem Leben gibt, dass es am Ende immer Licht geben wird, wenn wir im Herrn Jesus Christus sind. Und somit ist der Titel der heutigen Predigt, wie bereits angekündigt, Josefs Albtraum. Ich habe drei Punkte. Erster Punkt, gehorsamer Josef. Zweitens, mörderische Brüder. Drittens, Lichtblicke eines Aufwachens nach dem Albtraum. Lass uns den ersten Punkt anschauen. Gehorsamer Josef. Und das sehen wir eigentlich in den ersten paar Versen hier. Die Situation wird uns geschildert in Vers 12, dass die Brüder bei Sichem waren, um die Schafe des Vaters zu weiden. Manchmal war es ja so, dass man dann ziemlich lange reisen musste, um dann auch Weideflächen, Weidegründen zu finden. Und genau das ist auch geschehen, denn Sichem war eigentlich 80 Kilometer weg von diesem Tal Hebron. Also eine ziemliche Distanz, die Josef gehen musste und natürlich die Brüder zuerst gegangen sind. Aber der Vater sagt nun zu Josef: Geh zu deinen Brüdern, sind sie nicht am Weiden in Sichem? Ich will dich zu ihnen senden und du sollst mir einen Bericht geben. Du sollst mir einen Bericht geben. Vielleicht war Jakob um ihr Wohlergehen besorgt. Ist auch verständlich. Sichem, das war ja die Stadt, wo Levi und Simeon alles Männliche umgebracht haben. Es war sicherlich eine Stadt, die vielleicht ein bisschen gefährlich war für die Familie. Somit hatte Jakob wahrscheinlich Sorgen. Und zusätzlich sieht es so aus in Vers 14, wie er hier sagt zu Josef etwa so in der Mitte, und bring mir Bescheid, als ob er auch wie einen offiziellen Bericht haben wollte. Denn ich denke, das hat es ein bisschen auf sich mit diesem bunten Leibrock, den ja Josef empfangen hat. Es kann nämlich auch übersetzt werden, wie es an anderen Orten übersetzt wird. Es wird einmal, kommt genau das gleiche Wort bei der Tamar, der Tochter Davids, vor, wo der genau gleiche Leibrock erwähnt wird. Und dort wird es oft übersetzt mit einem Leibrock mit langen Ärmeln. Nun, was bedeutet das, wenn man lange Ärmel hatte? Das bedeutete, dass man nicht im Feld arbeitete, dass man ein Vorarbeiter war. Und das war höchstwahrscheinlich der Fall, dass Jakob den Josef so sehr bevorzugte, dass er eigentlich der Vorarbeiter der Brüder war, in einer höheren Stellung war. Und somit sandte er ihn, um nach dem Wohlergehen zu schauen, aber auch zu schauen, ob es der Herde dann auch gut geht. Und dass alles mit rechten Dingen zugeht. Nun aber, wie sieht die Reaktion von Josef aus? Jakob sendet ihn nach Sichem, um nach seinen Brüdern zu schauen. Josef wusste ja sehr wohl auch, wahrscheinlich wie die Brüder ihm gegenüber eingestellt waren, dass das nicht eine einfache Reise werden wird, 80 Kilometer auch zu Fuß zu gehen. Und was sagt Josef? Er sagt ganz einfach: Hier bin ich, hier bin ich. Worte, die immer wieder vorkommen in unserer Bibel, auch schon vorher. Als Gott Abraham rief, und Abraham sagte: Hier bin ich, ich tue, was du willst. Ich tue, was du willst. Oder als der Engel des Herrn Jakob rief, sagte Jakob auch: Hier bin ich. Und hier wird uns ganz klar gezeigt, dass Josef bereit war, das zu tun, was sein Vater ihm sagte. Und liebe Geschwister, ich sehe hier nicht einen verwöhnten Bengel. Ich sehe hier einen Sohn, der bereit war, um zu dienen. Bereit war, um zu dienen, auch diese 80 Kilometer Fußmarsch auf sich zu nehmen, um den Willen des Vaters zu tun. Und das zeigt sich ja dann auch selbst auf der Reise. Denn als er ankam, dort in Sichem oder in der Nähe von Sichem, kam er zu dem Feld, wo er erwartete, dass vielleicht die Brüder sein könnten, aber sie waren nicht dort. Und er wanderte umher, hätte ja auch sagen können: Ja, jetzt gehe ich einfach wieder zurück, ich sehe sie hier nicht, hier sind sie nicht, ich gehe wieder zurück. Er suchte sie, dann traf er diesen Mann und er sagte ihm: Nun, sie sind nach Dothan gegangen, oder ich habe das gehört, dass sie nach Dothan gegangen sind. Was macht Josef? Er geht nicht nach Hause, sondern er wandert noch einmal 21 Kilometer, um nach Dothan zu gehen, um eben diesen Bericht seinem Vater zurückzubringen. Hier sehen wir einen Josef, der gehorsam war, der seinem Vater dienen wollte, der das Richtige tun wollte, auch vor Gott. Das war die Einstellung Josefs. Nun normalerweise, wenn wir unsere Bibel lesen, dann verstehen wir, wie die Bibel die Verheißungen gibt. Wenn wir gehorsam sind, dann segnet Gott auch normalerweise diesen Gehorsam. Natürlich nicht, dass wir irgendwie uns einen Verdienst erarbeiten könnten vor Gott, denn wir glauben, dass der Herr Jesus Christus alles getan hat und aus dieser Erlösung heraus wollen wir dem Herrn, unserem Erlöser, gehorsam sein, aber dass dann normalerweise Segen daraus kommt. Zum Beispiel im Psalm 1 heißt es ja auch, dass der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wir sehen dieses Muster immer, wenn ihr das tut, dann werde ich euch segnen. Aber eben nicht immer sofort. Nicht immer sofort. Denn was wir nun sehen mit Josef ist, nachdem er gehorsam war, dass er in einen Albtraum hineingestürzt wird. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Mörderische Brüder. Schau dir diesen schrecklichen Bruderhass an. Schon in den Versen 1 bis 11 wird der Hass dreimal erwähnt. Dreimal. Im Hebräischen, wenn etwas dreimal erwähnt wird, dann wird es betont. Sie hassten ihn wirklich. Und sie waren erfüllt mit Neid, das wird auch explizit gesagt. Sie waren neidisch auf Josef. Und nun in den Versen hier von 18 bis und mit 20 ganz besonders bricht dieser Hass auf eine erschreckende Art und Weise hervor. Denn ihr Plan war eigentlich zu Beginn, wir wollen ihn töten, wegwerfen und lügen. Das war ihr Plan am Anfang, zumindest von der Mehrzahl der Brüder. Töten, wegwerfen und lügen. Warum? Was hat Josef getan? Was hat Josef ihnen angetan? Liebe Geschwister, gar nichts. Gar nichts. Hat ihnen gar nichts angetan. Es war sicherlich der Fehler des Vaters, dass er seinen jüngsten Sohn, nicht den jüngsten Sohn, den zweitjüngsten Sohn, so bevorzugte. Selbstverständlich. Das war aber nicht die Schuld von Josef. Das war die Schuld des Vaters. Sie waren lediglich neidisch auf ihn. Aber hier wird uns noch ganz besonders die Ursache ihres Hasses beschrieben. Schau dir Vers 19 und 20 an. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Sie nennen hier nicht die Bevorzugung des Vaters in erster Linie. Obwohl, das hassen sie auch. Aber dass er diese Träume hatte. Diese Träume waren ihnen ein Dorn im Auge. Die konnten sie nicht ausstehen. Und was hat es auf sich mit diesen Träumen? Wir haben es bereits gesagt. Dass in diesen Träumen dem Josef verheißen wurde, dass er der Herrscher sein wird seiner Brüder und seiner Eltern, dass er der Gesalbte Gottes sein wird. Ist hier nicht ein Bild zu sehen zwischen Josef, eine Parallele, und dem Herrn Jesus Christus? Und heißt es nicht in den Evangelien, dass die jüdischen Obersten neidisch auf den Herrn Jesus Christus waren? Genau das Gleiche geschieht hier. Sie hassten ihn ganz besonders wegen seiner Träume. Und diese Träume, liebe Geschwister, waren das Wort Gottes. Und was zeigt das vom Herzen der Brüder? Eigentlich kämpften sie nicht gegen Josef, sondern gegen Gott. Weil Gott diese Prophetie gegeben hat und sie sagen, das wollen wir nicht. Schau dir Vers 20 am Ende an. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Dann wollen wir sehen, wenn wir ihn töten, wenn wir lügen, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Dann werden wir sehen, was aus dem Wort Gottes wird. Nicht eine ähnliche Einstellung, wie die Leute hatten am Kreuz? Wir werden sehen, ob ihn Gott erretten wird und ihn befreien wird. Hier sehen wir, wie sie am Kämpfen waren gegen das Wort Gottes. Genauso wie es in Psalm 2, Vers 3 heißt, lassen sie ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Sie waren zornig auf Gott. Und ist es nicht herrlich zu sehen, dann am Ende der Geschichte, und ich hoffe, wir kennen alle die Geschichte ziemlich gut von Josef und seinen Brüdern. Am Ende der Geschichte sehen wir Versöhnung in Kapitel 45. Versöhnung, echte Versöhnung. Warum konnte echte Versöhnung geschehen? Weil Josef nicht bitter war und keinen Groll hegte und weil die Brüder sich veränderten. Und das ist die jeweilige Verantwortung. Und erst dann kann echte Versöhnung stattfinden. Aber etwas weiteres geschieht. Sie sagen ihrem Vater, lasst uns nach Ägypten ziehen, dort, wo unser Bruder herrscht. Sie hatten keine Probleme mehr, sich unter ihrem Bruder zu demütigen, wie sie von Gott verändert wurden. Aber hier wollten sie das nicht. Wir möchten nicht den Herrscher haben, der Gott über uns gesetzt hat. Wir möchten unser eigenes Leben leben. Nun aber dann in der Vorsehung Gottes, nachdem sie den ersten Teil des Planes hatten, oder den ersten Plan, zumindest die Mehrzahl der Brüder, sehen wir, wie in der Vorsehung Gottes alles auseinanderfiel. Wie Ruben eine andere Meinung hatte. Nun, wir wissen nicht ganz genau, wieso, ob er seinen Bruder liebte, vielleicht eher unwahrscheinlich, denn es heißt ja von allen Brüdern, dass sie ihn hassten. Vielleicht merkte er eigentlich irgendwie, als Ältester bin ich verantwortlich und die Schuld wird auf mich zurückfallen. Was es auch immer war, wir wissen es nicht ganz genau. Aber er sagt zu ihnen in Vers 22 oder 21 zuerst, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand retten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und wir sehen, wie die Brüder diesem Plan zustimmen. Nun, Ruben wollte ihn aus der Hand der Brüder erretten, aber der Plan für die anderen Brüder war nicht viel besser. Sondern was Ruben eigentlich ihnen vorschlug, war, schau, wir werfen ihn einfach in die Zisterne hinein und die Zisterne wird ihn schlussendlich töten. Das ist ja das, was wahrscheinlich die Brüder gedacht haben. Ich denke, ja, das ist ja viel besser. Dann müssen wir eben nicht Hand anlegen und wir selbst müssen kein Blut vergießen. Also die Brüder sind nicht in ein besseres Licht gerückt damit, außer vielleicht Ruben. Und dann handelten sie genau gemäß seinem Plan. Aber was wir dann als nächstes sehen, und Ruben ist aus irgendeinem Grund dann auch hinweggegangen, was wir als nächstes aber hier sehen, ist ein erschreckender Einblick in ihre Herzenskälte. Schau dir Vers 24 und 25 an. Sie ergriffen ihn, warfen ihn in die Zisterne, die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Ihr Plan war, er wird einfach dort verhungern und sterben. Und wir müssen nichts tun. Und dann Vers 25. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Sie haben vielleicht das Schreien und das Flehen um Erbarmen von Josef gehört. Und sie aßen dort zusammen, vielleicht direkt an der Öffnung der Zisterne. Was für eine Herzenskälte. Wir schauen dann im Kontrast dazu Josef an, später in ein paar Kapiteln weiter. Was hat Josef mit ihnen getan? Er hat ihnen ein Festmahl zubereitet. Was für ein Kontrast. Keine Bitterkeit, kein Groll. Aber hier sehen wir einen erschreckenden Einblick in ihre Herzenskälte. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende oder der Albtraum ist noch nicht zu Ende. Was wir dann als nächstes sehen ist, wie dann Gott in seiner Vorsehung weiter wirkt und wie dann diese Karawane von Ismaelitern vorbeizog. Und dann wird die Gier, der Geiz von Judah gereizt. Und er hat ihnen gesagt, in Vers 26, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Nun, er hatte nicht wirklich Mitleid mit Josef. Er sagt zwar, ja, er ist unser Bruder. Er wollte eigentlich das Geld haben. Nützt uns ja nichts, wenn wir ihn einfach töten. Wir können ihn verkaufen. Und wir haben Geld und wir haben unseren Bruder los. Ist doch ein viel besserer Deal. Und genau das ist, was sie dann auch tun. Aber es ist nicht interessant hier zu sehen, diese Karawane zieht vorüber. Und die Gier von Judah wird gereizt. Und wie einfach es ist für Gott in seiner Vorsehung, Sünder zu lenken, wo immer er auch sie haben möchte. Nur etwas ihnen vor Augen zu führen und sie tun genau das, was er will. Und genau das geschieht hier in der Vorsehung Gottes. Und dann gingen die Brüder über zu diesen nächsten Schritten des Planes. Sie haben Josef verkauft für 20 Silberlinge und dann mussten sie noch ihren Vater belügen. Und es heißt dann in Vers 31, wie sie einen Ziegenbock schlachteten und den Leibrock in das Blut tauchten, und diesen Leibrock dem Vater sandten und ihn fragten, ist das dein Sohn? Ist das dein Sohn? Und natürlich Jakob erkannte den Leibrock und war am Boden zerstört. Josef ist gewiss zerrissen worden. Er ist tot. Er ist tot. Und dann haben wir noch einmal einen Einblick in ihre Herzenskälte, denn es scheint so, als ob dann Jakob wirklich sehr, sehr lange trauerte, bereits in Vers 34. Und dann kamen die Söhne und die Töchter auf ihn zu, sie kamen, um ihn zu trösten. Sie hätten doch ein Wort sagen können, ein Wort der Buße. Vater, wir haben etwas Schreckliches getan. Dein Sohn lebt noch. Er ist in Ägypten. Nichts davon. Nichts davon. Das ist eine ziemliche Heuchelei. Sie kamen, um ihn zu trösten. Aber wirklich trösten hätten sie ihn können, wenn sie die Wahrheit gesagt hätten. Aber was hier geschieht, ist, dass dann Jakob all diesen Trost abweist und dann sagt in Vers 35, er aber wollte sich nicht trösten lassen. Nun ist nicht nur Josef in einem Albtraum drin, sondern auch Jakob ist in einem Albtraum drin. Und er wollte sich nicht trösten lassen. Nun, es scheint so, als ob dieser Text einfach so aufhören würde. Wir kennen natürlich die Geschichte, wie sich dann schlussendlich alles zum Besten wendet. Aber ich denke, es gibt gewisse Hinweise schon in unserem Text hier und in den vorigen Versen, dass es eben Lichtblicke gibt, eines Aufwachens nach dem Albtraum. Und diese Lichtblicke möchten wir uns im dritten und letzten Punkt anschauen. Und der erste Lichtblick für Josef war wohl das Wort Gottes. War das Wort Gottes. Wie wir alle genau den gleichen Lichtblick haben in unseren Albträumen. Wir haben alle das Wort Gottes. Und liebe Geschwister, Josef hatte kaum etwas vom Wort Gottes. Wir haben 66 Bücher, die uns immer wieder berichten, wie Gott jedes Mal treu war. Wie Gott jedes Mal treu war. Jetzt fliegt mir alles ran. Wie Gott jedes Mal treu war. Er hatte die Geschichten seines Vaters. Er hatte die Träume. Und das war alles. Aber sie waren im Lichtblicke. Gott hat mir diese Träume gegeben. Was auch immer geschehen mag, 13 Jahre als Sklave und Gefangener. 13 Jahre. Das war nicht irgendwie 3-4 Monate, wo es mal schwer ging oder schwierig. 13 Jahre als Sklave und als Gefangener. Aber hatte als Hoffnungsschimmer das Wort Gottes. Und in der Geschichte von Josef, genauso gleich wie in der Geschichte vom Herrn Jesus Christus, hören wir nie ein Wort des Jammerns oder der Klage. Ich bin überzeugt, Josef hat gerungen mit Gott im Gebet und geklagt Gott gegenüber, aber hat nicht beständig gejammert. Und auf den Herrn vertraut, er hatte das Wort Gottes. Und schau dir im Kontrast seinen Vater an. Im Kontrast dazu, sein Vater. Ich meine, Josef wurde verkauft als Sklave, wurde gehasst von seinen Brüdern, musste dann später ins Gefängnis hineingehen. Und ja, Jakob hat etwas Schlimmes erlebt. Sein Lieblingssohn wurde ihm weggenommen. Aber was sagt er? Er wollte sich nicht trösten lassen. Obwohl er auch die Träume kannte. Und sie auch irgendwie glaubte, denn in Vers 11 von Kapitel 37 heißt es, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Ganz ähnliches Wort, wie es uns von Maria berichtet wird, als sie gewisse Dinge hörte und Verheißungen hörte vom Herrn Jesus Christus, wie sie es im Herzen behielt. Aber es scheint so dann, dass er am Ende von Kapitel 37 das vergessen hat. Er wollte sich nicht trösten. Er hätte eigentlich Trost gehabt. Und liebe Geschwister, vielleicht können wir uns fragen, manchmal in unserem Leid, manchmal, ich weiß, es ist nicht immer so, aber manchmal in unserem Leid, hätten wir Trost, aber wir sind unwillig, getröstet zu werden. Und es ist hochinteressant, wie nach dieser Geschichte Jakob nicht mehr Israel genannt wird, bis er dann später bereit ist, auch seinen zweiten Lieblingssohn in die Hände Gottes zu übergeben, Benjamin. Und dann wird er wieder Israel genannt. Es war wohl ein Tiefpunkt in seinem Leben. Und dass er sich nicht trösten lassen wollte, obwohl Trost hätte er gehabt im Wort Gottes, in den Träumen. Das ist der erste Lichtblick, den wir selbst in unserem Text sehen. Der zweite Lichtblick, dass es ein Aufstehen nach dem Albtraum gibt, ist die Vorsehung Gottes, wie Gott alles in seiner Vorsehung in diesem Kapitel lenkte. Liebe Geschwister, was ist die Vorsehung? Und die Vorsehung, wie wir in der Theologie sagen, ist die Providenz Gottes. Und unser kürzerer Katechismus stellt die Frage, was sind Gottes Werke der Vorsehung? Gottes Werke der Vorsehung sind sein höchst heiliges, weises und kraftvolles Bewahren und Beherrschen aller seiner Geschöpfe und aller ihrer Handlungen. Dass Gott alles so ordnet, dass es gemäß seinem Ratschluss am Ende zustande kommt. Und da gebraucht er die Entscheidungen der Menschen, die Handlungen der Menschen, aber schlussendlich ist Gott völlig in der Kontrolle von all diesen Dingen. Und das sehen wir hier ganz eindrücklich in dieser Geschichte. Zum einen sehen wir das darin, dass Josef für eine Zeit lang bei sich umherirren musste. Josef hat sicherlich gedacht, was für eine verschwendete Zeit, dass ich hier umherirren muss. Wie lange es war, wissen wir nicht genau. Aber es war genau so lange, sodass dann, als er dann in der Zisterne war, genau dann eine Karawane vorbeigekommen ist. Was wäre geschehen, wenn er vielleicht nicht umhergeirrt wäre? Dann wäre er zu früh dort gewesen. Das ist alles in Gottes Vorsehung. Alles in Gottes Vorsehung. Es gibt keine verschwendete Zeit bei Gott. Absolut nicht. Nie. War auch so in Josefs Leben. Dann das Treffen mit diesem unbekannten Mann. Es wird uns nichts gesagt. Aber hat zufällig diesen unbekannten Mann getroffen, der zufällig die Brüder kannten, der hat auch zufällig von den Reiseplänen gehört. Vorsehung Gottes. Gott lenkt alles. führt alles, beherrscht alles. Dann auch Rubens Gewissensbisse, was es auch immer war, wir wissen es nicht, hat Gott gebraucht, dass sie ihren Plan änderten. Dann, wie bereits gesagt, die Karawane kam zur rechten Zeit. Aber es scheint so, dass diese Karawane, das waren keine Sklavenhändler. Sie hat uns ja gesagt, Tragakant, Balsam und Ladanum haben sie nach Ägypten gebracht. Aber dennoch haben sie Josef gekauft. Was auch immer der Grund war, wissen wir nicht. Und dann kommt er nach Ägypten, Vers 36, und wird von Potiphar, einem Kämmerer des Pharaos, gekauft. Von einem ganz besonderen Mann. So alles die Vorsehung Gottes. Hat er alles gelenkt und geführt. Und das macht doch Mut. Das macht doch Mut, dass auch in unserem Leben alles gelenkt und geführt wird zu unserem Besten am Ende. Und dass Gott selbst die übelsten und die schlimmsten Dinge zum Besten wenden kann und das auch tut. Und sogar durch diese Schwierigkeiten, durch das Leiden, diese guten Dinge in unser Leben bringt. Genauso wie das auch für Josef war. Und selbstverständlich ist es so, dass im Moment des Leidens, der Schwierigkeit, das uns nicht so sehr bewusst ist. Und das war wahrscheinlich im Moment für Josef auch nicht so bewusst. Denn er rief ja, er flehte um Barmherzigkeit bei seinen Brüdern. Er hatte Leid und Schmerz und Elend. Aber am Ende vom ersten Mosebuch konnte Josef sagen, ihr habt es zum Bösen gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Und das konnte er von Herzen sagen. Und wenn wir das auch immer wieder vor Augen haben, dann möchten wir den Herrn anflehen, dass er durch das uns auch hilft, diese Albträume des Lebens zu durchstehen. Und dann noch der letzte Lichtblick, den ich weitergeben möchte. Und dann möchte ich abschließen. Wir sehen in Josef ein eindrückliches Bild auf den Herrn Jesus Christus. Ein eindrückliches Bild auf den Herrn Jesus Christus. Er wurde ohne Grund gehasst, Josef. Der Jesus Christus wurde ohne Grund gehasst. Sie waren einfach neidisch auf ihn. Sie wollten sich nicht beugen unter der Herrschaft vom Herrn Jesus Christus. Dann natürlich Gehorsam und Treue. Josef sagte, hier bin ich. Der Jesus Christus sagte das noch viel, viel mehr. Hier bin ich. Ich tue alles, was du willst, mein Vater. Der Jesus Christus, der bevorzugte Sohn des Vaters und nicht auf eine sündige Art und Weise. Der gesalbte Sohn. Oder Vers 20 mit diesen Träumen, wie wir es auch erwähnt haben. Sie sagen, wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Und dann Lukas 23, 35. Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Das ist genau die gleiche Einstellung. Sie haben in den Träumen gesehen, Josef war ein Herrscher. Ja, mal schauen, was aus diesen Träumen wird, wenn wir ihn töten. Ha, ha, ha. Und genau das Gleiche haben sie am Kreuz gesagt. Mal schauen, was geschehen wird mit diesem Auserwählten Gottes, wenn wir ihn töten. Dann zogen sie Josef aus, genauso gleich wie sie den Herrn Jesus Christus auszogen. Es ist nicht herrlich zu sehen, wie Kleidung ein wichtiger Teil der Geschichte von Josef ist. Dieses Gewand, dieses schöne Gewand, wurde ihm weggerissen, dieses Gewand. Und was geschieht am Ende der Geschichte, nachdem sie sich versöhnt haben? Er gibt allen seinen Brüdern ein Festgewand. Was für ein Gegensatz. Was für ein Gegensatz. Dieser Gegensatz sehen wir auch zwischen dem Herrn Jesus Christus und uns. Dem Herrn Jesus Christus nahmen sie auch ein Gewand weg und sie verlosten es. Der Jesus Christus wurde verkauft, zwar für 30 Silberlinge, Josef wird hier für 20 Silberlinge verkauft. Und dann nach dem Tod, liebe Geschwister, nach dem Tod, gab es zuerst einmal Hoffnungslosigkeit. Die Jünger hatten keinen Mut mehr. Sie haben gedacht, Das ist nun alles. Sie ließen sich nicht trösten, wie auch Jakob sich nicht trösten ließ, obwohl sie eigentlich das Wort Gottes hatten. Und wie dann Gott diesen größten Albtraum, ein absolut gerechter Mensch, der verurteilt wird und stirbt am Kreuz, dieser Albtraum des Todes durchmacht, wie Gott dieser Albtraum zum Besten wendet und umwandelt in ewiges Leben. Für all diejenigen, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Das kann Gott, das tut Gott, die ganze Zeit. In der Bibel und in unserem Leben. Er wendet die schlimmen Dinge zum Guten. Lass uns beten. O großer Gott, wenn wir diese Geschichte von Josef vor Augen haben, dann möchten wir auch vor allem den Herrn Jesus Christus vor Augen haben, der auch durch Leid gegangen ist, durch unsägliches Leid, Herr, durch Leid, das wir gar nicht verstehen können. Und dennoch, o Herr Jesus Christus, wurdest du nicht bitter, hattest du keinen Groll, zeigst du nun nicht auf uns und sagst uns, wegen dir musste ich solch Ungemach und Zorn erleiden, sondern du vergibst uns. Und wir danken dir, dass du uns vergibst und uns liebst, noch viel mehr als Josef seine Brüder liebte. Und o großer Gott, bitte hilf uns somit, auch immer wieder dieses Beispiel von Josef und dein eigenes Beispiel, o Herr Jesus Christus, vor Augen zu halten, wenn auch wir durch Albträume in unserem Leben gehen müssen, dass wir vor allem das Licht deines Wortes vor uns haben. Und wir beten diese Dinge im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen.